Hallo allerseits, willkommen bei diesem Podcast. Mein Name ist Holger Burbach. In unserer Reihe mit Podcasts über die Geschichte der Piratenpartei habe ich mich heute mit Sebastian Nerz getroffen. Hallo Sebastian.
Hallo Holger, danke für die Einladung.
Gerne. Sag doch ein paar Worte zu dir, wer du bist, wo du herkommst und dass man sich einordnen kann, wenn man dich gar nicht kennt.
Aber gerne. Ja, Sebastian Nerz, ich bin 40 Jahre alt, verheiratet, beruflich habe ich ursprünglich Bioinformatik studiert, arbeite mittlerweile als Geschäftsführer eines Tech-Unternehmens, war lange Zeit in der IT-Sicherheit tätig. Ja, das zu mir als Person.
Gut, du warst Bundesvorsitzender und zwar von, wenn ich mich recht erinnere, ich bin 2010 in die Partei gekommen. Mein erster Bundesparteitag war in Heidenheim und da wurdest du gewählt. Stimmt das?
Ich wurde gewählt am 14. Mai 2011, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber leg mich nicht darauf fest, ob es der 14. oder der 15. Mai war.
Ja, ich das passt ungefähr, weil ich wurde 2010 Mitglied und meine erste Piratenveranstaltung war die Weihnachtsfeier 2010 und dann ging das los. Genau, also das muss dann 2011 gewesen sein. Aber lass uns ein bisschen vorher anfangen. Wann hast du das erste Mal das Wort Piratenpartei gehört?
Das muss im Kontext der Gründung der Piraten gewesen sein. Ich weiß nicht, wie viel vor oder nach der Gründung ich tatsächlich das erste Mal von der Piratenpartei gehört habe. Aber so um die Gründung rum ist sie mir das erste Mal ins Bewusstsein geraten. Ich würde mich selbst als Nerd bezeichnen, von daher war das eine Gruppierung, wo ich irgendwie dann so zumindest am Rande mit dazugehört habe und das dann von 2006 bis 2009 mehr oder weniger passiv auch verfolgt habe. Oder was heißt mehr oder weniger komplett passiv verfolgt habe.
Und ich hatte ja schon drei Gespräche, eins mit dem ersten Bundesvorsitzenden Christoph Leng, mit dem zweiten Bundesvorsitzenden, wenn ich mich nicht täusche, nein, genau, Jens Seitenbusch und dann mit dem dritten Dirk Hilbrecht. Und du hast das doch dann sicher alles verfolgt, wie die gewählt wurden und was dann alles so passiert ist.
Ich habe es grob verfolgt. Ich habe mir die Politik angeschaut, die Ideen, die in und um die Piratenpartei herum entstanden sind. Aber insbesondere 2006, 2007 noch nicht en Detail angeschaut, wer jetzt warum gewählt wurde. Wirklich engagiert angeschaut habe ich sie mir ab 2008 bis dann 2009. Als ich im Zuge um das Zugangserschwerungsgesetz, um die Zensursolar-Debatte dann in die Piratenpartei eingetreten bin.
Und wie, also wir hatten ja schon gesagt, du wurdest 2011 gewählt. Konnte man da so einfach durchstarten, sofort zum Bundesvorsitzenden? Also ich kenne das aus anderen Parteien. Wenn ich jetzt CDU-Mitglied werden würde, dann könnte ich im Kreisverband Plakate kleben und Bundesvorsitzender wäre ich dann noch lange nicht.
Gut, streng genommen war meine Karriere durch die Piratenpartei genauso. Eine meiner ersten Tätigkeiten war es, in Tübingen einen regionalen Stammtisch aufzubauen, zu organisieren, dass wir uns in Tübingen mal getroffen haben und dann im Wahlkampf um die Europawahl damals auch so ein bisschen anzufangen, mich zu engagieren und dann im Landesverband Baden-Württemberg ein bisschen mitzuarbeiten. Dann habe ich den Bezirksverband Tübingen mitgegründet und den Kreisverband um Reutlingen, Tübingen herum mitgegründet, war im Bezirksverband dann erst Vorsitzender dann in den Landesvorstand Baden-Württemberg gewählt, als Landesvorsitzender Baden-Württemberg und von der Position aus dann in den Bundesvorstand gewechselt. Das heißt, wenn man so will, habe ich mich, wenn auch relativ zügig von ganz unten vom Stammtisch in den Kreisverband, Bezirksverband, Landesverband, Bundesvorstand hochgearbeitet. Aber tatsächlich war da die Piratenpartei extrem offen. Es konnte jeder an jeder Ebene mitarbeiten, konnte sich in politischen Arbeitsgruppen einbringen, konnte im Bundesverband, im Landesverband mitarbeiten. Häufig gab es auch bestimmte Organisationen in den Landesverbänden noch nicht oder gab es auch keine Bezirks- oder Kreisverbände, an denen man mitarbeiten könnte.
Gut, dann kam halt der Bundesparteitag in Heidenheim, hatten wir gesagt. Da war dir schon klar, du wolltest als Bundesvorsitzender antreten, oder war das wie bei vielen anderen so eine spontane Idee, wo man sagte, Mann, wir haben keinen Bundesvorsitzenden, mach du das doch einfach.
Nein, das war am Parteitag absolut keine spontane Aktion. Das war durchaus überlegt und auch wohl überlegt, vorbereitet. Ich habe im Vorfeld mit sehr, sehr vielen Leuten geredet gehabt, mir überlegt, ob ich dafür in Frage komme oder nicht. Wollte ursprünglich auch tatsächlich nicht für den Bundesvorsitz kandidieren, allerhöchstens für den Bundesvorstand aus einer ganzen Reihe von Gründen, und habe mir dann aber überlegt, okay, ich bin in die Piratenpartei eingetreten, nicht um irgendwelche politischen Ämter zu erreichen, politische Mandate zu erringen oder sonst irgendwas, sondern weil ich das Gefühl hatte, dass in der Politik etwas bewegt werden muss, dass die Politik in Deutschland an dem Punkt ist, an dem man tatsächlich Veränderung braucht. Und den Eindruck hatte ich von der Piratenpartei damals auch. Und von daher bin ich dann in den Bundesvorstand, oder habe ich mich in den Bundesvorstand beworben.
Also ich kann mich erinnern, da gab es dann so ein Bild in der Zeitung, da stehst du auf dem Podium mit ausgestreckten Händen, und als Überschrift steht da, Sander Nerz ist Bundesvorsitzender der Piratenpartei. Da ging, also der Dirk Hilbrecht hat mir erzählt, wie das war 2009, als das mit der medialen Aufmerksamkeit von einem Tag auf den anderen losging, wo dann, als die Piratenpartei die 0,9% bei der Europawahl gekriegt hatte, wo das dann schlagartig von einem Tag auf den anderen losging, dann hattest du sicherlich sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Pressekontakt und sowas.
2011 nach der Wahl im Bundesvorstand? Nein, nicht unmittelbar. Also gab es zu der Zeit bereits Pressekontakte und gab es eine gewisse Aufmerksamkeit auf den ersten Bundesparteitag, auf dem ich gewählt wurde, und gab es danach ein paar Interviews. Im Wesentlichen ging die mediale Aufmerksamkeit aber später los. Also wie eine Rakete durchgestartet ist das. Dann nochmal nach der Landtagswahl in Berlin, nach der Wahl des Abgeordnetenhauses in Berlin, als die Piratenpartei das erste Mal in Landesparlament einziehen konnte. Dann explodierten plötzlich die Interviewanfragen von einem Tag auf den anderen. Hat man dann mit CNN geredet. Ich habe Interviews gegeben mit News-Outlets auf allen Kontinenten praktisch. Und da hat das jetzt mal ausgeschlossen. Da ging das richtig los. Und am zweiten Bundesparteitag in der Zeit war dann auch die mediale Aufmerksamkeit deutlich, deutlich größer.
Ich habe das nicht mehr exakt in Erinnerung. Warst du für eine Legislaturperiode Bundesvorsitzender, oder wurdest du dann später nochmal? Ich glaube, du warst dann später noch stellvertretender Vorsitzender, kann das sein?
Ja, genau. Ja.
Da war dann der, dessen Namen ich gerade verdrängt habe, Bundesvorsitzender, der Bernd Schlömer.
Genau, ich habe in Bern quasi die Position getauscht. Er war 2011, 2012 mein Stellvertreter und hat dann den Vorsitz übernommen mit Markus Barenhoff und mir als stellvertretenden Vorsitzenden. Das ging bis 2013. Dann kam Thorsten de Wirth mit Caroline Mann-Gauseweg. Mahn Gauseweg als Stellvertreterin, und dann Stefan und Carsten und dann Patrick und Carsten und so weiter, genau.
Gibt es, wie hast du die Zeit so in Erinnerung? Kannst du so Dinge erzählen, die so passiert sind, so vielleicht chronologisch oder so?
Ab der Wahl zum Bundesvorsitzenden oder ab meiner Mitarbeit in der Piratenpartei?
Nein, ab der Wahl zum Bundesvorsitzenden. Wir können gerne später noch, naja, abschweifen ist immer erlaubt, aber wir können gerne später noch über andere Anekdoten reden. Aber wir können ja erstmal die Wahl, die Zeit des Bundesvorsitzenden abarbeiten. Wenn das passt.
Ja, passt. Naja, mehr oder weniger direkt nach meiner Wahl in den Bundesvorstand gab es die spektakuläre Beschlagnahmung von Servern der Piratenpartei und die Piratenpartei geleakte Dokumente mit veröffentlicht hat, sodass ich erinnere mich, bei meinem allerersten Interview nach dem Bundesparteitag saß ich mit dem Handy auf dem Tisch in der Redaktion der Lokalzeitung hier in Tübingen. Und habe mich dafür entschuldigt, dass ich das Handy auf dem Tisch habe. Ich würde einen Anruf von unserem Rechtsanwalt oder von der Polizei erwarten wegen dieser Beschlagnahmung. Und tatsächlich kam da auch noch mal ein Anruf während des Interviews. Das war dann schon mal ein relativ intensiver Einstieg in die Arbeit. Und so ging es weiter. Die Piratenpartei war nie einfach. Ich bitte das nicht negativ zu verstehen, aber die Piratenpartei hatte immer eine sehr aktive Diskussionskultur. Das heißt, ich habe das so wahrgenommen, dass man sich sehr genau überlegen musste, was man sagt, wie man es sagt, und auch erklären musste, was man damit meint. Und praktisch alles, was man bekannt gegeben hat, was man gesagt, getan hat, hinterfragt wurde. Was durchaus positiv ist auf der einen Seite, weil ich dann selber auch meine Arbeit hinterfragen muss, weil es natürlich auch zu einer sehr, sehr guten Kontrolle des Vorstands beiträgt, was auf der anderen Seite zum Teil aber natürlich auch sehr kräftezehrend sein kann. Ja, ansonsten die Arbeit im Bundesvorstand war für mein Empfinden sehr ruhig. Wir waren ein sehr gutes Team. Damals haben wir uns relativ schnell die Arbeit untereinander aufgeteilt, wie wir zusammenarbeiten wollen, wer für was zuständig ist. Und ja, konnten von daher vom ersten Tag an relativ, relativ gut arbeiten.
Kriegst du noch zusammen, wer alles im Bundesvorstand war? In dem ersten, wo du Bundesvorsitzender warst?
Ja, Bernd als Stellvertreter, René war Schatzmeister, Marina Weißband war politische Geschäftsführerin, Herr Schumacher war Generalsekretär und als Beisitzender hatten wir Matthias Schrade und Gefion Türme. Mit Matthias hatte ich davor ja schon zusammengearbeitet in Baden-Württemberg. Matthias war damals unser Unterschriftensammelkönig und Wahlkampforganisator quasi. Gefion hat sich um Flaschenpost, um Presse, um innerparteiliche Organisation und Ähnliches gekümmert. Marina war als politische Geschäftsführerin natürlich ab ihrem ersten Auftritt bei der Bundespressekonferenz total in den Medien und René Schatzmeister, Wilm als Schuhmacher interner Organisation und Bernd und ich haben uns im Prinzip die sonstigen Aufgaben aufgeteilt. Ich eher nach außen, Bernd eher nach innen wirkend.
Gab es im politischen Tagesgeschäft irgendwelche besonderen Dinge, die dir so in Erinnerung geblieben sind, die so passiert sind, wo ihr dann Stellung zu nehmen musstet, was so ein Diskussionsthema war oder so?
Naja, das einschneidendste Erlebnis war die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin am 18. September 2011, wo die Partei in Berlin mit 15 Abgeordneten eingezogen ist. Damals noch mit Andreas Baum als Spitzenkandidat und ersten Fraktionsvorsitzenden. Und wenn ich es so richtig im Kopf habe, in alle 12 Bezirksverordnetenversammlungen auch mit eingezogen ist, dann kamen die Wahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen jeweils Mit dem Einzug in die Landesparlamente und in Sonntagsfragen lagen wir damals bei zum Teil über 10% mit einem Potenzial bis zu 18%, das prognostiziert wurde. Und von daher haben wir uns zu allem geäußert oder auch äußern müssen, was damals politisch tätig war. Am ersten Auftritt in der Bundespressekonferenz wurde ich zur Außenpolitik gefragt, beispielsweise.
Und hattest das also gut reden, gut durch die, besonders durch deine anderen Positionen, hattest du wahrscheinlich schon ein bisschen geübt zu reden oder durch Vorerfahrung oder so. Wie kamst du dazu, dich so in der Öffentlichkeit gut zu präsentieren? Man muss ja auch das so ein bisschen gewisses Händchen dafür haben. Man kann ja nicht einfach jeden so nach vorne stellen. Da werden viele Leute auch mal überfordert. Wie kam es dazu, dass du das so gut konntest?
Viel Übung. Ich bin politisch aktiv eigentlich mein ganzes Leben lang. Ich war als Jugendlicher, habe ich mich kommunal für die Einsetzung eines Jugendgemeinderates engagiert, war in der Gruppe, die das vorbereitet hat. Ich war in der SMV aktiv. Ich habe zum Beispiel einen Gedenktag an die Befreiung des Lagers Auschwitz in unserer Schule organisiert, solche Dinge gemacht. Ich war kommunalpolitisch aktiv, ich war in verschiedenen NGOs mit aktiv. Ich habe da immer sehr viel gemacht. Ich habe mich auch immer für Rhetorik und für Politik interessiert. Und dann noch 2009 war ich in der Piratenpartei aktiv und habe da einfach immer viel geredet, immer viel nach außen vertreten, auch immer viel nach innen vertreten. Und wie schon gesagt, die Piratenpartei war immer so kritisch intern, dass man auch innerparteilich üben konnte, sich außerparteilich zu äußern. Aber du hast recht, das ist durchaus etwas, das man üben muss. Das habe ich zum Beispiel in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl 2011 bei der Aufstellung unserer Kandidaten, beziehungsweise nach der Aufstellung der Kandidaten, dann eben beispielsweise auch Rhetorikschulungen eingeführt haben, auch Schulungen eingeführt haben, wie geht dann mit Medien um, selber Schulungen gegeben haben und Ähnliches dazu gemacht haben.
Okay, und das nächste Thema, was mir so einfällt, ist Geld. Also besonders durch die Einzüge in die Landtage war bestimmt relativ viel Geld in der Partei durch Parteienfinanzierung und so. War das eine Herausforderung, damit umzugehen, mit diesen Geldbeträgen?
Nein. Zum einen war René ein extrem zuverlässiger Mensch, ist ein extrem sorgfältiger Schatzmeister gewesen, der auch zum einen immer einen guten Überblick hatte über die Kosten, die wir haben, über die Ausgaben, die wir haben, über die Einnahmen, die wir haben, sehr konservative Schätzungen auch abgegeben hat, sodass wir immer wussten, wie viel Geld wir tatsächlich verfügen können. Zum Zweiten war es so, dass natürlich die Gelder vom Staat immer zeitverzögert kommen und zum Dritten zum allergrößten Teil an die Landesverbände gegangen sind. Es ist ja so, dass die Gelder aus der staatlichen Parteienfinanzierung dann eben primär an die Landesverbände gegangen sind, die erfolgreichen Landtagswahlen hatten und der Bund immer noch sein Wahlergebnis der letzten Europawahl beziehungsweise der letzten der letzten Europawahl, der letzten Bundestagswahl hatte. Und das sind natürlich Welten, ob ich jetzt mit 8,9% in Berlin gewählt wurde oder mit 7,8% in NRW oder eben die 0, noch was Prozent, beziehungsweise meistens um die 2% in den Landtagswahlen davor.
Okay. Ich muss zugeben, ja.
Also was für uns beim Geld eher die Herausforderung war, war die Diskussion mit den Landesverbänden und die Aufteilung der Gelder zwischen Landesverbänden und Bundesverbänden. Und war natürlich immer auch die Suche nach Spenden. Waren viele Diskussionen darüber, ob man zum Beispiel Unternehmensspenden annehmen möchte, bis zu welcher Höhe man Spenden begrenzt, ob man diese Begrenzungen aufweicht, wie man diese Begrenzungen aufweicht. Wie man weitere Spenden organisieren kann, wie man die Mitgliedsbeiträge strukturiert, und wie gesagt, wie da die Aufteilungen zwischen den Landesverbänden sind. Dann gab es große Diskussionen ums Aufräumen der Mitgliederkartei. Die Piratenpartei ist unglaublich schnell gewachsen in der Zeit. Und das führte natürlich auch dazu, dass es in der Mitgliederkartei viele Mitglieder gab, die eigentlich nicht mehr aktiv waren. Und dann die Diskussion darüber, kann man diese rausschmeißen, kann man sie rausschmeißen, nur weil sie nicht bezahlen, welche Satzungsänderungen braucht man dafür und so weiter. Das heißt, die ganzen finanziellen Themen waren eher einerseits Formalismus, auf der anderen Seite die Frage, wo kriegen wir mehr Geld her, wie kommen wir an Geld, und ähnliches. Ausgaben hatten wir zum Beispiel für die Geschäftsstelle. Wir haben dann eine Teilprofessionalisierung mit 400 noch was Euro-Kräften ursprünglich eingeführt, um zum Beispiel bessere Pressekontakte, die Pressearbeit ein Stück weit professionalisieren zu können, um jemanden zu haben, der die Geschäftsstelle auch besetzt und das nicht nur mit Ehrenamtlichen machen zu können, eine bessere Erreichbarkeit sicherzustellen und ähnliches.
Okay. Ist dir in der Zeit als erster Bundesvorsitzender noch irgendwas in Erinnerung geblieben, was da so an Sachen war, was man so erzählen könnte? Oder war das die ganze Zeit nur so Tagesgeschäft, hier mal in lauter Sitzungen und so? Ist dir irgendwas in Erinnerung geblieben?
Tagesgeschäft klingt witzig. Du musst dir so vorstellen, alle ehrenamtlich tätig. Keiner von uns hatte für Geld gekriegt. Das heißt, ich hatte neben der Tätigkeit in der Piratenpartei, hatte ich noch einen Job, mit dem ich Geld verdient habe. Ich habe zu der Zeit für die Partei in ruhigen Wochen, sagen wir mal, 40 bis 60 Stunden gearbeitet. In intensiven Wochen so um die 100 Stunden. Und nebenher hatte ich dann noch meinen Job. Also Tagesgeschäft klingt witzig. Es war immer sehr intensiv. Es war immer sehr viel zu tun. Ich hatte Tage, an denen ich über 1000 E-Mails geschickt habe. Und ich weiß nicht, wie viele 1000 E-Mails gelesen habe. Das wurde, war wellenartig. Teilweise war es natürlich sehr viel ruhiger. Teilweise war es extrem viel, was angefallen ist. Ich hatte dann auch im weiteren Verlauf Unterstützung von Theresa, die mir die meine Arbeit quasi im Laufen gehalten hat, ohne die ich gar nicht hätte. Mitverwaltet hat und ähnliches. Also, ja, und ansonsten, es gab wahnsinnig viel, was vorgefallen ist. Es gab interne Skandale, es gab Dinge, die geleakt werden. Es gab die Diskussionen darüber, ob Piraten ausgeschlossen werden oder nicht ausgeschlossen werden, weil sie sich antisemitisch geäußert haben. Ich saß bei BBC Hard Talk und habe darüber diskutiert, warum die Entscheidung des Schiedsgerichts der Piratenpartei so ausgefallen ist, wie es ausgefallen ist. Also von daher passiert es wahnsinnig viel. Politisch, glaube ich, haben wir in der Zeit extrem viel erreichen können, weil plötzlich die Piratenpartei im positiven Sinne eine Bedrohung für andere Parteien geworden ist. Wenn man in Umfragen bei 10% liegt, mit dem Potenzial bis zu 18%, dann müssen sich andere Parteien plötzlich mit diesen Themen beschäftigen. Das heißt, plötzlich war es so, dass wir ganz selbstverständlich mit Bundestagsabgeordneten geredet haben, dass Themen, die wir aufgegriffen haben, dass Meinungen, die wir vertreten haben, plötzlich für andere Parteien interessant waren und sie darauf entweder reagieren mussten oder wenn sie gesagt haben, okay, da müssen wir nicht drauf reagieren, sie zumindest zur Kenntnis nehmen mussten. Wir haben über die Wahlkampfstrategie mit anderen Parteien diskutiert. Und ich weiß, dass unsere Programme, unsere programmatische Arbeit, auch die programmatische Arbeit in den Arbeitsgruppen durchaus aufmerksam verfolgt wurde von Parteien, von Forschern, von den Stiftungen um andere Parteien herum. Und Das führte dann dazu, dass manche von den Zielen, die wir erreichen wollten als Partei, insbesondere von den Zielen, die die Piratenpartei ganz initial verfolgt hat im Bereich Digitalisierung, Netzpolitik und so weiter, plötzlich von anderen Parteien aufgegriffen worden sind. Es hätte nie digitalpolitische Sprecher, oder es hätte zumindest zu dem Zeitpunkt keine digitalpolitischen Sprecher bei anderen Parteien gegeben, wenn es die Piratenpartei nicht gegeben hätte. Und das waren natürlich Entwicklungen, die zu einem sehr, sehr großen Teil in dieser Zeit entstanden sind, oder in dieser Zeit ihren Anfang genommen haben, weil man gesehen hat, die Piratenpartei kann damit erfolgreich sein. Wir haben, ich war nie ein Fan von Liquid Feedback und Liquid Democracy. Ich bin es auch weiterhin nicht und ich bin auch in Hindsight der Überzeugung, dass es das falsche Tool zu dem Zeitpunkt war und die falsche Art der Einführung. Nichtsdestotrotz hat es natürlich dazu beigetragen, dass sich auch andere Parteien solche Tools angeschaut haben, sich angeschaut haben, wie kann ich eine lebendigere Feedback-Kultur etablieren? Wie kann ich mir angucken, wie kriege ich mehr Feedback aus der Partei, aus der Bevölkerung in die Politik? Wie kriege ich da lebendigeres Feedback? Wie kriege ich direkteres Feedback? Dass Twitter so aktiv wurde, politisch so aktiv wurde, wie es damals geworden ist, hat garantiert auch nicht zuletzt mit der Piratenpartei zu tun gehabt in Deutschland. Es hat sich natürlich später weiterentwickelt, wurde zum Selbstläufer. Mittlerweile ist Twitter ist X ja nichts mehr, auf das man stolz sein kann. Aber zumindest in der Zeit hat es die Politik, hat es die politische Diskussion in einer Art und Weise geöffnet, die man sich 2009 oder auch zur Gründung der Piratenpartei 2006 nicht hätte vorstellen können. 2009 Zugangserschwerungsgesetz. Damals war noch der Begriff vom Neuland für Sinn. Es war politisch tatsächlich noch so, dass Politiker stolz darauf waren, keine Ahnung vom Internet zu haben. Und die Möglichkeit einer digitalen Teilnahme an irgendwelchen politischen Meinungsbildungen in Parteien oder ähnliches hat man völlig vergessen können. Und durch die Piratenpartei wurde das total normalisiert. Und das sind Entwicklungen zwischen 2009 und 2013, die eine totale Revolution in Deutschland eigentlich bedeutet haben. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu beschreiben, was da alles passiert ist, was für Gespräche man hatte, was alles geschehen ist, wie viel Diskussionen es zum Beispiel um Flügelbildungen gab, wie viel Streitigkeiten es auch gab, wie viel Shitstorms es auch gab, aber auch wie viel sehr positive Erlebnisse von super aktiven Menschen, von Einflüssen, die man plötzlich nehmen konnte als politisch interessierter Mensch auf die Bundespolitik. Das war eine unglaublich spannende Zeit dadurch.
Also ich habe gehört bei einem Podcast von der Katharina Nokun, dass die Piratenpartei tatsächlich, okay, wir sind jetzt bei 0,4%, aber dass die Piratenpartei tatsächlich sehr viel bewirkt hat. Und da ist natürlich zum Beispiel Kommunikation ein so ein Thema. Wie hast du damals als Bundesvorsitzender mit der Partei kommuniziert? Immer nur per Telefon und per Mumble? Oder bist du rumgereist oder per Twitter? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
Alles. Piratenpartei war natürlich extrem digital. Das heißt, wir hatten wahnsinnig viele Mumble-Meetings. Ich hatte mehr oder weniger jeden Tag irgendwelche Mumble-Meetings. Wir haben viel gemailt, wir haben viel getwittert, wir haben auch viele Direktnachrichten untereinander verschickt. Und neben Twitter, Mumble und E-Mails gab's Reisen, gab's die Anwesenheit bei Parteitagen, gab's die Anwesenheit bei irgendwelchen Meetings, gab's alles, zu Stammtischen gegangen und so weiter. Aber das primäre Kommunikationsmittel damals war tatsächlich Mumble und waren die diversen Mailinglisten bzw. Newsgroups, über die man dann mit den Arbeitsgruppen, mit den Landesverbänden und so weiter in Kontakt getreten ist.
Die Kommunikation mit den mit den Fraktionen in den Landtagen, wie die hat man da irgendwelche Verbindungsleute gehabt oder kam das mehr so zufällig oder wie hat man sich das vorzustellen?
Unterschiedlich. Wir hatten Ansprechpartner, klassischerweise über die Fraktionsvorsitzenden jeweils die Diskussion, beziehungsweise über die Landesverbände dann, weil es ja Landesparlamente waren und kein Parlament des. Die Piratenpartei hat auch immer sehr viel Wert darauf gelegt, Abgeordnete sind nur ihrem Gewissen verpflichtet. Und von daher war da die, gab es keine formelle Kommunikation, keine formellen Anweisungen, was auch immer, hätte es auch gar nicht geben dürfen, wäre nicht möglich gewesen. Aber gab es natürlich einen regen Austausch, sowohl auf persönlicher Ebene mit einzelnen Abgeordneten jeweils, als dann eben auch mit den Fraktionsvorsitzenden oder mit ihren Mitarbeitern. Das ist natürlich ein klarer Vorteil, den an der Stelle die Fraktionen hatten, dass sie einen professionellen Stab hatten, dass sie bezahlte Mitarbeiter hatten, die dann da zum Beispiel für die Kommunikation auch mit da sein konnten.
Aber das ist dann mehr so auf persönlicher Ebene zufällig entstanden, also ich sag mal böse zufällig, also es gab auch noch keine Vorerfahrung, wie man mit Landesverbänden und Landtagsfraktionen umzugehen hat. Also war das mehr so nach wer wen kannte und dann hat man halt miteinander geredet. Kann man sich das so vorstellen?
Nein, nicht wirklich. Zum einen kannten wir uns alle gegenseitig. Ich glaube, ich kannte alle Abgeordneten der Piratenpartei. Ich bin mir sicher, ich kannte alle Abgeordneten der Piratenpartei schon bevor sie Abgeordnete geworden sind. Nicht alle näher, aber ich hatte mit allen schon davor schon mal geredet gehabt. Und ich glaube, das galt für alle im Bundesvorstand auf die eine oder andere Art und Weise. Aber natürlich hatte man mit den Fraktionen dann auch Kontakt aufgenommen und hat sich mit denen besprochen, wie man das lernen kann, wie man zum Beispiel in der Pressearbeit zusammenarbeiten kann und so weiter. Und dann gab es die Kontakte, je nachdem, um was es ging. In der Pressearbeit beispielsweise wurde dann eben über die Presse, über die Arbeitsgruppe Pressearbeit mit den Fraktionen zusammengearbeitet vom Bundesvorstand, wurde je nachdem, wer zuständig war, je nachdem, um welches Thema es ging, mit unterschiedlichen Leuten zusammengearbeitet. Und das wurde natürlich besprochen.
Gab es da Flügelkämpfe? Also in den Landtagen, in den Fraktionen oder so?
Innerhalb der Fraktionen, das müsstest du mit den Fraktionsvorsitzenden, mit den Abgeordneten diskutieren, was es damals alles gab. Das war auch sehr unterschiedlich, je nachdem, welchen Landtag wir uns angucken. Aber ja, natürlich gab es Flügelkämpfe. Die Zeit zwischen 2011 ich bin 2013 habe ich mein Engagement für die Piratenpartei dann weitgehend aufgehört, 2014 bin ich ausgetreten, von daher ab da habe ich nicht mehr so wahnsinnig viel verfolgt, aber die Zeit zwischen, oder kann ich zumindest nicht mehr aus der Innenperspektive reden, aber die Zeit zwischen 2011 und 2014 war extrem geprägt von Flügelkämpfen. Und das hat sich natürlich in die Parlamente, in die Fraktionen auch zum Teil mit reinbewegt. Aber wie gesagt, das hängt total davon ab, welches Parlament, welchen Landesverband wir uns angucken, wie intensiv das geworden ist.
Bist du heute noch mehr oder weniger politisch aktiv?
Nein. Ich bin politisch sehr interessiert. Ich lese unglaublich viel. Ich spreche Leute an. Ich rede mit Leuten. Ich unterhalte mich auch mit Abgeordneten, wo auch immer sich die Gelegenheit ergibt. Oder wenn ich ein Thema habe, von dem ich glaube, dass ich dazu etwas zu sagen habe, wird nicht immer positiv angenommen. Ich behaupte auch nicht immer recht zu haben. Das ist tatsächlich für mich das Einzige, was ich derzeit an politischer Aktivität mache, ist, dass ich im Hintergrund mit verschiedenen Politikern diskutiere und mich innerlich über das ein oder andere Thema aufrege.
Und ich springe ein bisschen hin und her, was mir gerade so einfällt. Natürlich das politische Interesse, ich sag mal, das verliert man ja nicht, auch wenn man nicht mehr politisch aktive Arbeit. Man guckt mindestens Fernsehen und Tagesschau oder so oder ZDF, heute Journal oder irgendwie sowas und hat dann irgendwie eine Meinung dazu. Denke ich mal so, oder?
Gucke fast kein Fernsehen, aber ich lese unglaublich viel. Ich lese immer noch ein halbes Dutzend verschiedener Zeitungen aus dem In- und Ausland, um mich da auf dem Laufenden zu halten. Also ja, das politische Interesse verliert man nicht, sonst wäre man in der Position auch sehr falsch gewesen.
Eine beliebte Frage von Journalisten ist immer, welche Ziele hatten Sie? Also hattest du irgendwelche konkreten Ziele für die Zeit als Bundesvorsitzender, die du dann auch verwirklichen konntest? Oder hast du das eher so genommen, wie es kam und hast versucht, die Partei insgesamt im Rahmen der Ziele, die sie schon hatte, weiterzubringen?
Na, natürlich hatte ich Ziele. Ich gehörte ja selber einem der Flügel an, wie praktisch jeder, der in der Piratenpartei war, hatte ich eine politische Meinung. Und wollte ich natürlich auch ein Stück weit diese Meinung in der Partei vertreten sehen. Aber in erster Linie bin ich Bundesvorsitzender geworden, weil ich das Gefühl hatte, dass ich organisatorisch und in der Art und Weise, wie die Partei arbeitet, die Partei damit unterstützen kann, professioneller zu arbeiten. Und diese Professionalisierung, nicht im Sinne von, wir bezahlen jetzt alle, sondern im Sinne von einem reibungslosen, gut geordneten Ablauf. Das ganze Thema Prozesse, so unsexy es klingt, das war für mich ein ganz wichtiges Thema. Es war für mich auch unglaublich wichtig, dafür zu sorgen. Das habe ich auch in meiner Bewerbungsrede damals gesagt, dass es einfacher werden muss für Menschen in der Piratenpartei mitzuarbeiten. Wir hatten damals die Rede von der Zeitelite in der Piratenpartei, dass jemand, der viel Zeit hatte, die Möglichkeit hatte, überall mitzuarbeiten und sich durch den Wust des Wikis, des Piratenwikis durchzuarbeiten und unstrukturierte Informationen zu finden, die zum Teil auch nicht absichtlich versteckt waren, aber doch schwierig aufzufinden. Und das zu professionalisieren, da zu erreichen, dass die Arbeitsgruppen besser zusammenarbeiten, dass die Landesverbände besser zusammenarbeiten, dass Informationen bei einem Wechsel von Aktiven weitergegeben werden, dass der Wechsel der Vorstände reibungsloser klappt, dass Wahlkämpfe langfristig vorbereitet werden, dass es eine aktive Kampagnenplanung gibt, dass es eine aktive Pressearbeit gibt, dass es eine Vorbereitung auf anstehende politische Ereignisse gibt und ähnliches. Das war so die Hauptthemen, für die ich organisatorisch damals angetreten bin. Ich habe ganz sicher viele vergessen. Das Ganze ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her. Und ganz ehrlich, ich habe weder meine Antrittsrede noch meine späteren Reden jetzt gerade nochmal nachgelesen. Und ja, und ich glaube, dass ich zumindest auf der Ebene, in dem Bereich auch sehr, sehr viel erreicht habe. Ich bin damals so seltsam es klingt, nicht angetreten, um die Piratenpartei in den Bundestag zu bringen. Das war damals kein Thema, sondern um sie auf ein Niveau zu heben, dass wir die Chance haben, in Parlamente einziehen zu können und vor allem die Politik besser zu gestalten. Ich bin auch 2009 nicht in die Piratenpartei eingetreten, um jemals Abgeordneter zu werden. Ich habe es völlig utopisch gehalten, mit der Piratenpartei jemals eine Wahl gewinnen zu können, 2009. Ich habe gedacht, wenn wir erfolgreich genug sind, dann können wir Druck ausüben und diesen Druck und unsere Themen durch diesen Druck auf andere Parteien platzieren. Und das ist ja auch das, was wir am Ende erreicht haben. Wir waren als Partei wahnsinnig erfolgreich. Wir haben unglaublich viel im politischen Diskurs bewegt und darauf bin ich auch heute noch stolz. 2011, als ich in den Bundesvorstand gewählt wurde, wie gesagt, ging es um Professionalisierung, ging es darum, den Landesverbänden zu helfen, einfacher eine gute Arbeit machen zu können. Und ja, ich glaube, das haben wir auch erreicht. Wobei ich da auch keineswegs sagen möchte, dass das mein Verdienst war. Es haben ganz, ganz viele Leute da mitgearbeitet, es haben ganz viele Leute ganz ähnliche Problemanalysen festgestellt gehabt und das war auch innerhalb des Bundesvorstands völlig klar, dass wir da bestimmte Themen verfolgen müssen und angehen müssen. Und Wilms zum Beispiel hat wahnsinnig viel in der internen Organisation bewegt. René hat wahnsinnig viel für die Schatzmeister verändert. Was Matthias in der Wahlkampforganisation bewegt hat, oder Gefion zum Beispiel bei der Flaschenpost oder in der Pressearbeit, das lässt sich nicht in Worte fassen.
Hast du deine Reden vorgeschrieben und dann oder hast du die dann frei vorgetragen oder wie hast du das gemacht, mit wenn du Reden zu halten hattest?
Das ist ein Stück unterschiedlich. Meistens habe ich mir, nein, ich muss unterscheiden. Es gab im Wesentlichen drei Arten von Reden. Es gab völlig freigehaltene Reden. Es gab Reden, die ich, bei denen ich mir Stichwörter aufgeschrieben habe im Vorfeld, also die Themen, die ich behandeln musste und vielleicht das ein oder andere Bild, das ich einbauen wollte. Und es gab Reden, bei denen ich eine komplette Rede ausformuliert hatte, und in den allermeisten Fällen dann aus dieser Rede nur Stichwörter genommen habe. Ich habe tatsächlich Reden auch vorgelesen, einzelne. Da bin ich nicht besonders gut drin. Also von daher, ich würde behaupten, dass ich als Redner ganz annehmbar bin, wenn ich frei rede und wenn ich mir im Vorfeld grob überlegt habe, welche Themen ich ansprechen möchte. Das war dann auch die Art und Weise, wie ich bevorzugt meine Reden gehalten habe.
Du bist ja dann zweiter Vorsitzender geworden. Ich habe das mehr oder weniger mitgekriegt, aber gab es da konkrete Gründe für, dass du als zweiter Vorsitzender angetreten bist? Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob ihr beide zur Wahl für den ersten Bundesvorsitzenden standet oder so. Wie war das? Wie kam das?
Wir haben beide für den, also sowohl Bernd als auch ich haben beide für den Bundesvorsitzenden kandidiert. Und dann war es ganz schlicht die Entscheidung der Partei, wen sie wollten.
Okay. Und in dieser Phase ging das dann quasi weiter. Weißt du noch, wer alles in dem zweiten Bundesvorstand war, wo du zweiter Vorsitzender warst? Welchen Posten hatte?
Also Bernd Schlemer war Bundesvorsitzender. Zweiter stellvertretender Vorsitzender war Markus Bahrenhoff. Schatzmeisterin war Swanhild Götze. Politischer Geschäftsführer war Johannes Ponada. Sven Schomaker hat den Generalsekretär übernommen. Und als Beisitzer hatten wir Klaus Peukert, Matthias Schrade und Julia Schramm, wobei im Lauf der Amtszeit dann Johannes, Matthias und Julia zurückgetreten sind. Und dann sind nachgerückt Katharina Nocun für Johannes und Andreas Popp und Christophe Chanin für Matthias und Julia.
Ist dir aus der zweiten Zeit irgendwas in Erinnerung geblieben, was du unseren Hörern vielleicht erzählen möchtest, als Anekdoten oder so?
Na gut, in der zweiten Amtszeit lag dann die Bundestagswahl, die ja nicht ganz, ganz unbedeutend war. In der Zeit haben wir es geschafft, erfolgreich uns so zu zerstreiten als Partei und so sehr in diesen Flügelkämpfen zu verlieren. Ich versuche es jetzt politisch neutral zu formulieren und nicht meine Meinung zu den jeweiligen Positionen durchzubringen, die sich da durchgesetzt haben, aber uns so weit zu zerstreiten, dass wir praktisch unwählbar geworden sind. Und das hat man dann bei der Bundestagswahl 2013 als Ergebnis dann auch gesehen.
Und wenn man jetzt die Zeit, gut, du hast erzählt, du hast bis dann 2014 ausgetreten, wenn du die Zeit danach so, du hast wahrscheinlich noch irgendwie dann von außen die Piratenpartei, nehme ich mal an, so ein bisschen verfolgt, mit einem Auge wenigstens, wie hast du die Piratenpartei danach wahrgenommen?
Die Piratenpartei hat sich danach deutlich verändert, mehrfach. Also es gab mal einen Austritt im Februar 2014, wo ich das Gefühl hatte, die Piratenpartei kippt in eine Richtung, die mir eigentlich überhaupt nicht mehr gefällt. Und danach ist sie politisch wieder ein Stück weit zurückgeschwungen. Ja, und dann politisch viele spannende Ideen, viele sehr, sehr gute Ideen, viele spannende Ansätze. Aber es ist für eine Partei unglaublich schwierig, wenn man mal eine Niederlage hatte, aus diesem Nimbus der Fehlbarkeit wieder rauszukommen. Also eine Siegesserie ist selbstverstärkend, eine Niederlage ist auch selbstverstärkend. Und da wieder rauszukommen, das war für die Piratenpartei wahnsinnig schwierig. Und das hat sie dann leider ja auch nicht geschafft, auch wenn ich glaube, dass sie tatsächlich immer noch viele politisch sehr interessante, sehr gute Ideen hat, die man noch nutzen könnte.
Gut, wir hatten ja dann zum Beispiel die Leute, deren Name ich gerade vergessen habe, man möge mir verzeihen, im Europaparlament sitzen. Wir waren dann nicht mehr in den Landesverband, in den Landtagen sind wir dann nach und nach rausgewählt worden, aber wir hatten immer jemanden im Europaparlament sitzen. Zuletzt, vor lauter Aufregung, kriege ich die Namen gar nicht zusammen.
Also ursprünglich wurde Felix Rehder ins ja. Europaparlament gewählt. Das war 2014, ich glaube, es war 1,4%. Und 2019 ist dann Patrick Breyer ins Europaparlament eingezogen.
Genau, Patrick Breyer. Ja, wenn du unseren Hörern noch irgendwas mitgeben möchtest, wäre jetzt das die Gelegenheit.
Die Zeit in der Piratenpartei war unglaublich spannend, extrem, wie soll ich sagen, engagiert, extrem anstrengend, extrem belastend, aber auch unglaublich bereichernd. Und was ich mir immer von der Piratenpartei gewünscht habe und weiter wünsche, ist, dass sie dass sie ihre politischen Ideologien, ihre politischen Ziele weiter verfolgen kann und dass sie es schafft, sie entweder selber in die Parlamente zu tragen oder da, wo es nicht gelingt, das selbstständig zu machen, dann eben den Kontakt mit anderen Aktiven, mit NGOs zu suchen, mit anderen Parteien zu suchen, mit Abgeordneten zu suchen und auf diese Art indirekt ihre Ideen weiterzutragen. Und ich glaube, die Piratenpartei hätte weiterhin gut als treibende Kraft in Deutschland. Ja. Für mich war es eine wahnsinnig spannende Zeit. Ich möchte sie nicht missen. Ja.
Vielen Dank. Das ist jetzt alles, was mir so einfällt. Wir sind bei 47 Minuten. Ich glaube, das ist eine gute Länge. Wir müssen da keinen 4-Stunden-Klopper rausmachen.
So lange möchte mir, glaube ich, auch niemand zuhören. So schön ist meine Stimme dann auch nicht.
Ja, vielleicht, ich meine, Adressen aufschreiben und ab und zu mal nachfragen, geht ja immer. Vielleicht kriegen wir noch, wenn du Lust hast, können wir noch mal irgendwie eine Follow-up-Folge machen, wenn sich ein Thema ergibt oder so. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch und wünsche dir alles Gute.
Ganz herzlichen Dank. Dir auch vielen Dank. Und jederzeit gerne. Meine Kontaktdaten hast du ja, glaube ich. Ansonsten schicke ich sie dir gleich auch einfach noch.
Alles klar. Ciao, ciao.
Tschüss.